Am Anfang stelle ich eine Frage in den Raum. Die Frage lautet, was ist ein großer Glaube? Weil, wird oft gesagt, ich brauche größeren Glauben oder du hast einen großen Glauben, ich habe keinen großen Glauben und so weiter. Dann müssen wir eigentlich sagen, was ist denn eigentlich jetzt ein großer Glaube? Und ich meine, ein großer Glaube ist ein einfacher Glaube. So ein kindliches Vertrauen in Gott und in sein Wort. Also nicht nur, ja, ich vertraue auf Gott und so ins Blaue hinein, da wird schon irgendwie, sondern Gott und sein Wort sind ja eins, kann man nicht voneinander trennen. Und wer Gott glaubt oder vertraut, muss auf sein Wort glauben und vertrauen. Und das ist auch ganz einfach, ohne große Fragezeichen dahinter, ohne Zweifel, ohne irgendwas. Das ist großer Glaube. Es ist ein Glaube, der diese Wahrheiten des Wortes glaubt und zur Grundlage für seinen Glauben hat und nicht die listigen Lügen der Religion und nicht die Gegenargumente Satans. Weil ihr werdet wahrscheinlich auch schon alle gemerkt haben, der Satan führt oft Gegenargumente ins Spielfeld, ja, das Spielfeld des Glaubens, wo er das alles anzweifelt und was anderes daherbringt und ein bisschen verdreht und so. Und die Dinge soll man eben nicht glauben, dann soll man eben nicht anbeißen, sondern einfach Gott und seinem Wort vertrauen, glauben, im ganzen Herzen. So, ich sage mal, da man es einfach automatisch glaubt, ohne dass man sich jetzt mächtig dazu zwingen muss, ich glaube aber jetzt ganz gewiss das Wort Gottes, sondern dass es von innen heraus einfach eine Überzeugung ist im Herzen, was Gott gesagt hat, ist wahr. Was Jesus gelehrt hat, was die Bibel berichtet in im Neuen Testament, das ist die Grundlage, das ist die Wahrheit. So ganz einfach aus der Ruhe heraus. Und dass der Glaube dann auch aufgrund dessen anfängt, danach zu handeln. Danach zu reden, danach zu handeln, so zu denken. Das ist so ein einfacher Glaube, den man als großen Glauben betiteln kann. Sicherlich wird es einmal Situationen geben, wo du dich zwingst. Ja, ich glaube aber jetzt das, was geschrieben steht, wenn du so in einer geistlichen Kampfsituation steckst, und da ist es auch normal und richtig. Aber im Allgemeinen soll ein großer Glaube das sein von innen heraus. Ich vertraue dem und danach handle ich. Und der Herr wird diesen Glauben sehen und meinem Glauben auch antworten. Der Paulus schreibt im 2. Korinther 13,5, dass wir unseren Glauben auch immer wieder überprüfen sollen. Ich lese mal vor, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt oder unmündig seid. Also wir sollen uns immer wieder mal prüfen, ob unser Glaube jetzt groß ist oder klein, ob er tatsächlich glaubt oder ob er nur so tut, als ob er glauben würde. Wir sollen uns selber untersuchen. Jeder sich selber untersuchen. Ja, nicht die anderen, sondern jeder sich selber. Und dann sagt er, erkennt ihr nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Und das ist die Basis, dass Jesus Christus in uns, in dir ist. Ja, weil die meisten denken, ja, der Jesus, der ist irgendwo im Himmel oben, ist ja schließlich aufgefahren, hat man ja gesehen. Und da ist er jetzt und da müssen wir warten, bis er wiederkommt. Ja, das ist auch richtig. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist, dass er auch in uns ist. Und das soll man im Glauben erkennen, weil durch den Glauben ist es so, dass er in uns ist. Und Jesus ist ja jetzt nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern er kann überall gleichzeitig sein. Und er ist in jedem Christen. Ob es dem Christen bewusst ist oder auch nicht. Er ist, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, im Herzen, im Geist eines Christen gegenwärtig. Und wer das nicht erkennt, sagt hier der Paulus, der ist unbewehrt oder eher unmündig. Und wir sollen ja nicht unmündige Christen sein, sondern reife Christen, fähige Christen, solche, die im Glauben erfasst haben, Jesus Christus ist ja in mir. Und ich muss nicht irgendwo da nach oben beten oder nach oben preisen, weil Jesus ist ja da. Es ist nur oben, weil er eine höhere geistliche Ebene hat, als wie die irdische Ebene. Deshalb heißt es immer oben, aber nicht oben, weil wir wissen ja, wenn du draußen rausschaust, dann kommt da der blaue Himmel, das in Wirklichkeit das schwarze Weltall ist. Und da ist er nicht irgendwo, sondern er ist im Himmel und er ist in uns, in unserem Geist. Und diesen Glauben müssen wir herausarbeiten. Das ist ja vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, aber es ist Fakt. Und der Paulus sagt uns, dass das die große Offenbarung des neuen Bundes ist, dieser Jesus in uns. Und das haben die meisten Christen noch nicht geschnallt. Alle meinen, ja, der ist irgendwo da oben, da draußen, genau weiß man es nicht. Es ist ein Geheimnis gewesen und dieses Geheimnis soll jetzt im neuen Bund für die Christen offenbar sein. Aber die meisten haben es immer noch als ein Geheimnis mit, man muss fast sagen, mit 7 Siegeln. Aber dieses Geheimnis muss uns offenbar werden, dass Jesus in uns ist mit seiner ganzen Herrlichkeit und Kraft und was er alles einfach ist als Person. Schreibt der Paulus an die Kolosser in Kapitel 1, Vers 27, ihnen, also der Gemeinde, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also er wollte schon vor seiner Zeit den Leuten offenbar machen, um was es geht, um das in uns im Geist. Und das will er immer noch offenbaren. Christus in uns, Jesus in uns, das ist das große Geheimnis. Und hier sagt er, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, Jesus hat was mit Herrlichkeit zu tun. Und für uns soll es nicht mehr nur eine Hoffnung sein oder ein Geheimnis. Für uns im Neuen Testament muss es heißen, Christus in uns, die Offenbarung der Herrlichkeit. Deshalb predige ich dieses Thema, damit es uns nach und nach immer mehr offenbar wird, wer in uns ist, wo Jesus in uns ist und was er ist und wie wir ihn auch dann freisetzen können, diesen Jesus in uns. Weil wir wollen ihn ja nicht bloß mittragen, dass wir was zum Tragen haben, sondern wir wollen, dass er in uns offenbar wird und dass seine Herrlichkeit offenbar wird. Und das ist auch der Plan von Jesus. Deshalb diese Wiedergeburt, deshalb diese geistliche Wiederherstellung in uns, deshalb Christus in uns. Und diese Tatsache muss offenbar werden, dass der Herr der Herrlichkeit in uns ist, in uns wohnt. Und das möchte uns der Vater oder der Heilige Geist, besser gesagt, möchte uns das noch viel mehr klar machen, offenbar machen, damit wir auch dann, wir was davon haben und auch Jesus was davon hat. Seine Liebe und seine Kraft und seine Weisheit soll durch uns offenbar werden. Das heißt, es soll gesehen werden. Selbst Jesus hat es schon angekündigt in Johannes 14, 23. Er sagte hier, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Also im Glauben festhalten, habe ich hier eingefügt. Es geht hier nicht um Gebote halten. Nicht, dass es jemand falsch versteht. 10 Gebote halten hat mit Jesus nichts zu tun. Also, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte im Glauben festhalten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also sogar der Vater und nicht nur Jesus, eigentlich ist es ja egal, weil es sind sie alle eins. Vater, Jesus, Heiliger Geist, ist alles eins. Die sind nicht verschieden und im Clinch. Und sie, der Heilige Geist und der Jesus und der Vater, sie werden zu uns kommen und Wohnung bei uns machen und sie haben das getan. Er ist bei uns eingezogen, um in uns zu wohnen, um in uns zu leben, um in uns und durch uns zu reden und zu wirken. Das möchte Jesus tun. Und er möchte nicht in uns eingesperrt sein, so in einer Einzelzelle und nicht raus dürfen, sondern er will sich durch uns der Welt offenbaren. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen, als er selber als Mensch auf der Erde war. Und jetzt möchte er durch uns das weiter produzieren, wie er ist und was er ist und einfach seine Herrlichkeit offenbaren. Und der Jesus, der ändert sich nicht. Der ist immer noch derselbe barmherzige Jesus, so wie er damals als Mensch auf der Erde unterwegs war. Kannst du in den Evangelien wunderbar nachlesen. Nur, er hat seinen irdischen Körper nicht mehr. Ja, jetzt. Aber dafür hat er jetzt deinen und meinen. Das ist der kleine große Unterschied. Er ist nicht körperlich in dir, sondern er ist geistlich in dir. Und er möchte deinen Körper für sich benutzen. Er will durch dich Leben verbreiten und er will durch dich einfach hier auf Erden weiterleben, so könnte man es sagen. Jetzt, wenn du darüber nachdenkst, dieser Jesus in dir, derselbe Jesus, der Jesus, der die Blinden sehend machte, dass die Lahmen gingen, dass die Tauben hören und die Stummen reden und die Aussätzigen gereinigt wurden, der Jesus, der die Toten sogar auferweckt hat, jede Krankheit und jedes Gebrechen heilte, Nahrungsmittel hat er vermehrt, Wasser zu Wein gemacht, dem Wind und den Wellen Einhalt geboten, Dämonen hat er ausgetrieben mit einem Wort, die Gefangenen hat er befreit, die Sünder zur Buße gebracht, Frieden und Liebe gepredigt. Genau dieser Jesus, nicht der andere. Genau dieser Jesus mit all diesen Fähigkeiten ist in dir und ist in mir. Das muss uns erst einmal wieder bewusst werden. Weil da steckt man oft vor einer kleinen Herausforderung und man steht da und tut so, als ob dieser Jesus gar nicht in einem wäre. Man tut so, als wäre der Jesus jetzt weit weg und ich muss jetzt laut rufen, oh Herr, hilf endlich, komm mal herab, so ungefähr. Und das ist ganz ein falsches Bewusstsein, falsche Denkweise. Wenn du mal gelernt hast und dir das hundertprozentig bewusst ist, dass er ja da ist und in dir ist, genau der Jesus, der dein Problem jetzt lösen kann, dann wird die ganze Sache wieder ein bisschen leichter. Dann zieht es deinen Glauben wieder raus aus dem Loch, wo er sich verkrochen hat. Und das sollen die Christen lernen. Christus in ihnen, die Freisetzung, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Es sind leider so viele Christen von der Salbung eines Pastors oder einer Salbung, die auf der ganzen Gemeinde liegt, abhängig geworden. So richtig und gut diese Salbungen, die Pastoren haben, die auf der Gemeinde liegt, sie sind gut und sind richtig und man soll sie nicht missen. Sie sind zur Erbauung und zum Wachstum für Christen und das ist richtig und gut und das braucht man auch. Aber was nicht gut ist, dass Christen dauerhaft von dieser Salbung des Pastors oder der Gemeinde abhängig sind. Die Christen sollen mündig werden, haben wir vorher gelesen, sind unbewehrt oder unmündig soll man nicht sein. Das sollen sie uns im Glauben bewähren können. Und deshalb müssen wir das erkennen, wo Jesus ist. Und wer Jesus in uns ist, dann sind wir nicht mehr von Menschen abhängig und von Organisationen, sondern von dem, der in uns ist. Und genauso wäre es richtig und gut. Wenn jemand relativ jung im Glauben ist oder einfach noch schwach ist, ist es richtig und gut, die Salbung des Pastors und der Gemeinde zu nutzen. Aber da soll er nicht stecken bleiben. Er soll sich da entwickeln, dass er selber in eine Salbung kommt, dass er selber in Christus stark wird, wie die Schrift sagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, damit er dann auch selber wieder vielleicht einmal ein Pastor ist oder ein anderer Dienst, andere Dienstgabe und fähig ist, diese Salbung, die in ihm ist, diese Salbung nennen wir ja den Heiligen Geist, weil wir mit Heiligen Geist gesalbt sind, und durch den Heiligen Geist ist auch Jesus in uns, und dann ist es möglich, dass die Christen stark werden im Geist und eben auch wieder befähigt sind, anderen zu dienen oder auch, wenn die Gemeinde sich versammelt, der ganzen Gemeinde mit dieser Salbung dient. Dann stell dir mal vor, die Gemeinde trifft sich am Gottesdienst, meistens ist es ja Sonntagvormittag und alle kommen total staubtrocken, leer daher. Keiner ist voll Heiligen Geistes, alle sind mehr oder weniger am Hund, weil sie es gerade noch so geschafft haben und dann lastet das ganze Ding auf den Pastor. Das schafft er nicht auf Dauer. Kommen aber jetzt da, sage ich mal, 80% relativ voll Geistes und treffen sich, dann geht geistlich die Post ab, dann multipliziert sich das erst einmal so richtig. Und dann geht es im Lobpreis schon los, dass die Kranken geheilt werden, dass Dämonen ausfahren, dass sich da was geistlich auftut. Und so stelle ich mir das vor. Und darum sollen wir geistlich mündig werden und nicht von einem Gottesdienst zum anderen gerade mal so schaffen und selber von Jesus, der in uns ist, nichts zu empfangen, nichts zu ziehen, das wäre verkehrt. Aber eben nicht falsch verstehen, die Salbung der Gemeinde oder des Pastors ist immer gut und richtig. Nur eben diese Abhängigkeit, das will ich nicht, weil wir wollen nicht Abhängige, sondern freie, mündige Christen produzieren. Und manche fahren dann sogar hunderte Kilometer zu einem Prediger oder zu einer Gemeinde, weil momentan der in ist oder die Gemeinde in ist und dort von Jesus zu empfangen und haben sie nicht gemerkt, dass Jesus in ihnen ist. Und Jesus fährt schon die 100 Kilometer mit. Aber also nicht falsch verstehen, es kann auch mal richtig sein, irgendwo hinzufahren, wenn es vom Heiligen Geist so eingefädelt ist, ist es völlig okay. Aber eben dieses Laufen, heute muss ich nach München, morgen muss ich nach Passau, nächste Woche nach Regensburg und dann muss ich nach Nürnberg und dann muss ich nach Hamburg, weil dort ist jetzt der Herr, das wäre falsch rumgedacht, glaube ich zumindest. Und deshalb bringe ich ja immer wieder diese Geistlehren und nicht irgendeine religiöse, na, ihr Lehre ist jetzt falsch, aber so ein religiöses Gewäsch, das uns nicht weiterbringt. Okay, die Gemeinde ist ja laut Bibel mit einem fünffältigen Dienst ausgestattet. Das sind Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten. Und dazu dann auch noch verschiedene diakonische Dienste und so weiter. Und diese Dienste sind dafür da, die Christen zur Mündigkeit zu führen und nicht in Abhängigkeit. Ja, es sind so viele Leute von ihrem Pastor abhängig. 10 Jahre schon in der Seelsorge bei dem Pastor, war der ist so gut. Dann stelle ich die Frage, warum, was ist da gut, wenn du 10 Jahre in Seelsorge gehst und noch nicht frei bist? Das ist fast wie der 10 Jahre schon zum Heilpraktiker geht, weil er so super ist. Dann denke ich mir, warum muss denn da noch hin, wenn er schon so toll ist? Ne? Also es muss ja da mal was dabei rauskommen. Also die Leute sollen ja dann nach ein paar Jahren selber schon so weit sein, dass sie für andere wieder so eine Art Seelsorge machen oder ihnen dienen. Ich mag das Wort Seelsorge sowieso überhaupt nicht. Das ist eigentlich ein Wort, das es biblisch ja noch gar nicht gibt. Meine persönliche Meinung ist, schauen, dass die Christen geistlich stark werden, weil dann geht's der Seele gut und dann geht's auch dem Körper gut und dann fließen die Segnungen hinein und dann passt es. Was willst du denn dann noch mit einer Seelsorge? Ja, du bist höchstens dann nur ein Zeugnis für die anderen, weil es bei dir läuft. Die Dauerseelsorgefälle, das sind kein Zeugnis. Für mich ist das eine Katastrophe. Okay, wir müssen lernen, diesen Jesus in uns zu entdecken, dass er offenbar wird, dieses Geheimnis seiner Offenbarung machen. Ihn berühren in uns. Stell dir mal das vor. Es heißt in Matthäus 14, 36, und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Also mit dem Anrühren, da steckt ein Geheimnis dahinter, das uns noch mehr offenbar werden muss. Ja, damals mussten sie ihn körperlich anrühren oder sein Gewand oder die Quaste an seinem Gewand und sie wurden geheilt. Die Möglichkeit haben wir heute nicht, weil er körperlich mit Gewand und so ist er nicht gegenwärtig. Die mussten sich allerdings durch die Menschenmenge durcharbeiten, dass sie hin konnten zu Jesus, ihn zu berühren. War auch nicht einfach. So müssen wir uns heute im Geist an ihn heranpirschen und anrühren. Und da fängt er mal an mit Erkenntnis, dass er ja in meinem Geist ist. Und da kann es sein, dass es auch Widerstände gibt. Aber es ist möglich, ihn zu berühren und von ihm diese Kraft, die in ihm ist, aus deinem innersten Menschen herauszuziehen. Und Jesus ist ja derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn sie ihn damals anrührten und wurden völlig geheilt, dann ist es heute immer noch so. Wenn man Jesus anrührt, wird man völlig geheilt. Das stelle ich jetzt einfach so in den Raum. Die blutflüssige Frau hat sich gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Kannst du nachlesen in Matthäus 9, ab Vers 20. Und Jesus hat es gespürt, er wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jeder Stunde an. Also er hat diesen Glauben gespürt. Es gehört Glaube dazu. Und sie hat sich gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Und das war für sie eine Tatsache. Und da hat sie sich durchgekämpft mit dem Risiko, wenn sie auffliegt, wird sie gesteinigt, weil sie ja unrein galt nach Gesetz. Aber die Berührung von Jesus hat sie schlagartig völlig geheilt. Kraft ging von Jesus aus, sagt hier Lukas 6, 19. Die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Die Kraft von Jesus heilte alle. Und das ist auch heute. Aber heute berühren wir ihn geistlich und nicht mehr körperlich. Das ist der kleine, feine oder auch große Unterschied. Da müssen wir umdenken und lernen, forschen und auch beten, dass der Heilige Geist uns da noch mehr Offenbarung darüber gibt. Ich glaube, dass das dann eine durchschlagende Sache ist. Wenn wir da durchgebohrt haben, sage ich jetzt einmal, in unseren Geist hinein, wo Jesus zu Hause ist, wo er wohnt, ihn zu berühren und von dort heraus auch die Kraft sehen können, damit wir auch wieder andere, wenn wir sie berühren oder wenn sie uns berühren, mit Heilung oder Befreiung segnen können. Auf jeden Fall, was grundsätzlich wahr ist, ist, dass wir im Geist mit Jesus verbunden sind. Weil er ja in unserem Geist ist. Da ist auf jeden Fall schon eine Verbindung da. Paulus sagt im 1. Korinther 6, 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also im Geist sind wir mit ihm schon mal verbunden. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu wissen. Aber jetzt bist du der, der erst einmal seinen eigenen Geist aufmachen muss und Jesus dort finden oder berühren kann. Und das ist das Geheimnis, an das wir jetzt ein bisschen rangehen. Also nicht mehr irgendwo denken, der Jesus da oben und vielleicht kommt er dann einmal herab und macht das für mich, was ich ihn gerade bitte. Es ist falsches Gedankengut. Wenn du Jesus in dir berührst, wenn du durchbrichst, in deinen Geist hinein, ein geistlicher Mensch wirst, das haben die Christen nicht gelehrt bekommen. Da haben uns viele Esoteriker weit voraus. Die konzentrieren sich viel mehr auf den Geist als wie die Christen. Dabei soll es aber umgekehrt sein. Aber im Geist ist die Verbindung, oder wenn die Verbindung im Geist hergestellt ist, dann fließt die Kraft, weil der Geist Christi in dir ist, diese Salbung, und sie bewirkt einfach das, was du dir vorgenommen hast, so wie die blutflüssige Frau. Wenn ich den berühre, werde ich geheilt. Das war ihr Fakt. Das wollte sie unbedingt. Kann ich auch verstehen, wenn sie die Geschichte mal liest oder vielleicht den Film The Chosen. Da kam mir das auch schon vor. Also so ein Mensch in der Zeit mit so einem Leiden war wirklich sehr zu bemitleiden. Okay, also wenn ich jetzt diese Hoffnung auf die Offenbarung der Herrlichkeit von Jesus in dir erweckt habe, dann ist es ein erster Schritt. So fängt es an. Ich habe jetzt das erweckt dich. Du willst es auch. Du willst Jesus in dir entdecken. Du willst Jesus in dir berühren können. Dann kann sie sich auch erfüllen, wenn du ihn suchst und berührst und hartnäckig dabei bleibst. Diese Hartnäckigkeit gehört schon dazu. Also die blutflüssige Frau musste auch sehr hartnäckig sein, um da durchzudringen, hinzukommen und zu empfangen. Also suche Jesus, da wo er ist. Überwinde den Geist dieser Welt, der versucht dich abzulenken von dieser Tatsache, der dich immer mit religiösem Zeug benebelt, sondern schau auf den, der in dir ist. Der Johannes sagt, 1. Johannes 4,4, der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Diese Aussage. Welcher ist es, der in uns ist, der Größere? Es ist Jesus Christus, der Geist Christi. Ja, und er sagt vorher, ihr habt sie überwunden. Wenn meint er hier, wenn du den Zusammenhang liest, die Geister des Antichristen. Und du brauchst als Christ nicht da Angst haben vor dem Antichristen. Huch, wenn der Antichrist kommt, wird es ja ganz schlimm. Das ist überhaupt kein Thema momentan. Sie haben den Geist des Antichristen damals überwunden, weil der in ihnen, den sie dann schon entdeckt hatten, größer ist als der in der Welt, als der Antichrist. Und wenn die das konnten, können wir das genauso. Ganz einfach. Also nicht Angst haben vom Antichristen. Der Antichrist ist besiegt. Und wenn Jesus kommt, wird er ihn beseitigen, steht geschrieben, mit dem Hauch seines Mundes. Und wenn Jesus sagt, weg mit dir, dann ist der Hauch seines Mundes ausgegangen und Schluss ist mit Antichrist, mit Satan, mit falschen Propheten und wie sie auch immer alle heißen, die da in der Offenbarung beschrieben sind. Auf jeden Fall alle finsteren Mächte, heißt es dann, weg mit dir, Schluss, aus. Jesus hat den Thron über die ganze Erde. Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle und sie gehört nicht dem Satan und auch nicht dem Antichristen und auch nicht sonst irgendeiner Macht. Jesus ist der Eigentümer von Himmel und Erde. Der Vater hat ihm das alles übertragen und der Vater hat ihn auf dem höchsten Thron gesetzt. Das ist Fakt. Und dieser Jesus ist in dir und er will Gestalt gewinnen in dir. Er will Gestalt annehmen, damit er durch dich leben kann. Damit er durch dich auch für die anderen rundherum sichtbar werden kann. Das ist Gottes verbriefter Wille im neuen Bund. Der Leib Christi, seine einzelnen Glieder, sollen diesen Jesus repräsentieren. Ja, nicht der Papst, das ist eine ganz große Lüge, dass der Papst der Stellvertreter Christi ist auf Erden, das ist er einfach nicht. Aber alle wiedergeborenen Christen, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind, das sind die Stellvertreter. Aber das muss ihnen erst einmal wieder gesagt werden, dass auch diese Wahrheit dann gelebt werden kann. Paulus sagt an die Galater 4,19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Also er betet, ja, wie in Wehen für die Galater, dass Jesus in diesen Christen dort Gestalt gewinnt, dass er sichtbar wird, dass er offenbar gemacht wird. Und da steckt was dahinter. Das ist also etwas, wo wir im Gebet vielleicht noch ein bisschen Schippe nachlegen sollten, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass er offenbar wird durch uns. Und dass wir mit ihm immer mehr synchron werden. Ja, nicht, Jesus möchte das tun, wir machen aber ganz was anderes. Denn dass der Jesus in uns durch uns leben kann, weil wir mit ihm immer mehr synchron werden. Jesus lebt nämlich nicht nur in dir oder in mir, er soll auch durch mich und durch dich leben dürfen. Ja, er ist in mir und ich bin in ihm. Das ist so eine Aussage, die es öfter gibt in der Bibel. In Christus und Jesus Christus in uns. Und das ist eine optimale Position. Das ist sozusagen der sicherste Platz, den du nur haben kannst. In Christus und Christus in dir. Und mit ihm synchron zusammenarbeiten, Hand in Hand, gleich, im Gleichschritt Marsch sozusagen. Ich habe vor einer Zeit einmal ein Zeugnis gehört von einer Frau, eines Predigers, die während der Meditation über das Thema Christus in uns und wir in ihm so ein Bild im Geist gesehen hat, wie Jesus praktisch in ihr war, sodass er genauso sie ausfüllte, wie auch sie war. Also nur vielleicht, ja, sage ich mal, einen Zentimeter kleiner, dass er wieder reingepasst hat. So ist Jesus. Also Jesus ist nicht irgendwo im Bauch drin, so eine Kugel, die da, was genau das weiß man nicht. Nein, er ist komplett mit Kopf und Körper und Armen und Beinen genauso in dir, wie dein Körper ist, sodass er reinpasst. Ja, weil sein Geist in deinem Geist ist und dein Geist erfüllt auch deinen ganzen Leib. Nicht dieses falsche Denken, der Geist ist irgendwo da, mit der Magengegend, und genau das weiß man nicht, das ist ein ganz großer Krampf. Und dieser Jesus, hat sie weiter gesehen, hat dadurch ihren Mund benutzt, um zu reden, hat ihre Hände benutzt, um etwas zu tun, vielleicht zu heilen, ihre Füße benutzt, da und da hinzugehen. Also das sollte, so sollte es immer mehr werden, dass Jesus durch uns leben kann. Und dann sah sie auch das Gegenstück, dass sie in Jesus war. Da war er ein bisschen größer und sie kleiner, also von ihm völlig eingehüllt und in ihm geborgen und geschützt in totalen Frieden und Ruhe. Das sagt eigentlich wunderbar aus, was es bedeutet, wir in ihm und er in uns. Finde ich ganz toll. Und Paulus hat es öfter schon mal gesagt zu dieses Thema. Und einmal sagt er im Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also beim Paulus hat Jesus bereits Gestalt gewonnen. Und deshalb konnte er das ja sagen, jetzt nicht mehr lebe ich mit meinem Willen, ich will das, ich will jenes, Herr, ich brauche doch das und ich brauche, sondern Herr, was willst denn du? Was willst du heute mit durch mich oder in mir tun? Und das hat er getan. Christus durfte in ihm leben. Also das ist noch mehr einige Stufen höher, als wir bisher gelernt haben oder wie wir leben, aber es ist die richtige Richtung. Paulus hat genau das getan, was Jesus in ihm und durch ihn tun wollte oder sagen wollte, und ohne Wenn und Aber, einfach im Glaubensgehorsam. Also dieser Jesus, der war in ihm und durfte auch durch ihn leben. Da gab es keinen Einwand. Und egal, was es kostet, der Paulus wusste, Wenn ich das tue, kann ich mich auf Jesus verlassen. Er kannte diese Position in Christus wie sicher und wie hundertprozentig geborgen, dass er da ist. Okay, jetzt haben wir ein bisschen abgewichen, aber wir müssen uns auf das konzentrieren, Jesus in uns, damit auch der Vater, Jesus hat gesagt, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und der Jakobus, der fordert die Gläubigen nur auf, in Kapitel 4, Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also komm ihm nahe, berühre ihn im Bereich des Geistes, berühre diesen Jesus in der höheren Ebene, sage ich mal, das ist die geistliche Ebene und dein Geist ist eben auf der geistlichen Ebene. Dein Geist ist die Zugangspforte zur geistlichen Welt. Deshalb müssen wir uns auf das konzentrieren in uns. Ja, nicht die Seele, dein Fleisch mit all seinen Leidenschaften und Begierden und Habsüchten und was weiß ich, sondern ja, ein Stück weiter drinnen oder weiter droben, wenn man es ausdrücken mag. Und dann wird er sich zu dir nahen. Naht euch Gott in dir und er wird sich zu dir nahen. Das ist eine ganz klare Aussage vom Jakobus. Und das ist ja das, was wir wollen, was wir brauchen. Und wir werden immer mehr synchron werden. So werden Menschen auch verändert. Das Gesetz verändert die Menschen nicht. Das Gebot, das kann dich äußerlich verändern. Es ist möglich, übertünchtes Grab draus machen, aber von innen wird dich das Gebot einfach nicht verändern. Und irgendwann wird immer wieder das alte Sündige durchbrechen. Aber wenn von innen heraus der Geist anfängt zu sprudeln, ja, die Quelle, wo wir erst gehört haben, die Quelle des Lebens, dann wird der Christ von innen heraus umgestaltet, synchronisiert mit Jesus und dann läuft es. Ja, dann trägt er diese Gerechtigkeit als Mantel, die von Jesus kam, diese hundertprozentige Gerechtigkeit, und nicht diesen zerlumpten Mantel der Sünde und des Gesetzes. Dann haben wir einen Gerechtigkeitsmantel an, sagt uns die Schrift, einen perfekten, einen wunderbar geschmückten. Ja, da machst du was her, geistlich gesehen. Ein Sünder macht nichts her. Wenn du einen Sünder geistlich sehen könntest, wie er ausschaut, dann schaut er wahrscheinlich aus wie der letzte Penner, so unter uns gesagt. Siehst du aber einen Christen geistlich, dann sieht er aus wie der Sohn eines Königs, weil er den Königssohnmantel anhat, den Mantel der Gerechtigkeit und die Krone auf dem Kopf. In der geistlichen Welt geben wir ein ganz anderes Bild ab als ein Sünder. Und wenn er nur so religiös tut, wenn er ein Sünder ist, ist er ein zerlumpter Kerl. Dieser Unterschied. Und Gott möchte das, dass wir ihm nahe kommen, dass wir ihn im Geist berühren. Jakobus schreibt da noch weiter in Kapitel 4, Vers 5. Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Also Gott hat seinen Geist in uns hineingelegt und er möchte mit diesem Geist Gemeinschaft haben. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Das ist Gottes Plan und Gottes Wille. Also du bist nicht falsch dran, wenn du Jesus suchst und den Geist in dir aufsuchst, wenn du da bohrst, wenn du da rangehst, das ist genau das, was Gott will, dass du tust. Also eifersüchtig sogar. Er möchte das Ganze, er liebt dich ja so sehr. Und Jesus hatte auch solche Begegnungen mit seinem Vater, weil der Vater war in ihm. Der hat es genau, als er auf der Erde war, in seinem irdischen Leib, dasselbe Theater gesagt, wie wir auch. Und Jesus sagte einmal in Johannes 14, 10, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater ist in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Also, er ist im Vater und der Vater war in ihm. Selbe wie heute, Jesus ist in uns und wir in ihm. Und dann sagt er, die Worte, die ich zu euch rede, sind nicht seine Worte, die er sich ausgedacht hat, sondern der Vater redet durch ihn. Und die Werke, die er tut, die Heilungen oder was er als immer alles getan hat, sind die Werke des Vaters, der in ihm war. Und wenn wir heute Jesus in uns entdecken, dann tun wir die Werke, die Jesus durch uns oder in uns tun will. Und wir reden das, was Jesus tun will. So sollte das eigentlich funktionieren. Der Vater durfte durch Jesus in dieser Welt leben, also offenbar werden als Mensch. Und die beiden waren halt total synchron. Das ist natürlich das absolute Top-Vorbild. Aber auch wenn wir nicht so synchron sind, wir sollen zumindest in diese Richtung arbeiten. Und das funktioniert über diese Gemeinschaft des Geistes, die Gemeinschaft im Gebet. Selbst Jesus, obwohl er der Sohn Gottes war und keine Sünde hatte, selbst er musste auf den Berg in der Nacht gehen und die ganze Nacht betet er dort zu Gott. Lukas 6,12. Und warum musste der jetzt so lange beten? Was wird denn der da alles gebetet haben? Wir wissen es nicht genau. Aber das hat er öfter getan. An Markus 6,46. Er ging auf den Berg, um zu beten. Also er zog sich zurück in eine einsame Gegend, wo er ungestört war. Und dort betete er zu seinem himmlischen Papa. Er hat sich praktisch gesagt, mit ihm verabredet und kurz geschlossen und vielleicht die Dinge so besprochen, wie es jetzt weitergeht. An dem Tag, die Nacht, wo er da durchgebetet hat, musste er ja am anderen Tag die 12 Apostel ernennen. Und das haben sie mit Sicherheit in dieser Gebetszeit besprochen. Oder musste er auch beten, dass die 12 Mann dann auch da sind und dass sie auch das wollen, dieses Apostelamt anzunehmen. War vielleicht gar nicht so einfach, dieses im Gebet durchzubringen. Und wir kennen ja alle diese Geschichte, das Gebet auf dem Berg der Verklärung, wie er genannt wird, wo sich der Himmel dann weit öffnete und wo sich Jesus dann mit Mose und Elia abgesprochen hat. Und ich denke, dass das öfter so war, als Jesus so in Gebetszeiten war, dass sich der Himmel aufgetan hat und dass die ganzen Sachen dann ausgemacht und beschlossen wurden. Kann ich mir so vorstellen, weil was sollte der wird jetzt nicht da, wie es die religiösen Leute machen, 20 Vater unser und so runtergebeten haben und da kommt nichts dabei raus. Ja? Also er hat sich besprochen mit den himmlischen Mächten, die alle mit ihm zusammenarbeiten. Auch Paulus hatte solche intensive Zeiten im Gebet. Er hat sich die Zeit einfach annehmen müssen, weil er musste immer wieder auch, sage ich mal, an die himmlische Tankstelle, um sich auffüllen zu lassen, um wieder voll zu sein, um wieder vorwärts zu gehen. Und er betete einmal für die Epheser, ist in diesem Brief im Kapitel 3 niedergeschrieben, ab Vers 14 schreibt er das rein, was er da betet, das ist sehr interessant. Er sagt hier, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Also das war sein Anliegen für diese Epheser und mit Sicherheit auch für viele andere. Er hat nicht gebeten, Herr, gib ihnen viel Geld, Gold und Silber, ein neues Kamel, er kriegt ein Fitz, weil es ist sozusagen der Mercedes von damals, ein Auto gab es ja noch nicht oder so. Das war nicht sein Gebet. Er hat gebeten, dass der Herr sich stärkt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft am inneren Menschen, am Geist. Also er hat auch immer auf diesen Bereich des Geistes abgezielt, weil er wusste, wenn die Christen im Geist stark werden, dann kommen die anderen Dinge ja so wieder so dazu, was sie brauchen. Und viele Dinge, die sie meinen zu brauchen, brauchen sie dann gar nicht mehr, weil der Geist ihnen was ganz was anderes vorgibt. Weil die Synchronisation mit dem Himmel das einfach besser klappt. Und er sagte auch, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ja, wieder, der Christus in den Herzen, in den Christen, dass das klar wird, dass sie diese ganze Dimension erfassen, wie gesagt, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe, diese Dimension der Sache Christus in uns, ja, das ist das Ganze. Und der letzte Vers hier, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Deshalb muss das sein, ja, dass wir das erkennen, diesen Christus Jesus in uns. Dann werden wir erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Und dann kannst du auch das irgendwann einmal verstehen, was Jesus sagte, wir werden die gleichen Werke tun, die er tat und noch größere. Das will der Herr und wir wursteln irgendwo so, ich weiß gar nicht sagen, wie man sagen soll, wir wursteln so dahin. Und der Herr hat gesagt, die Glaubenden werden die Werke tun, die ich getan habe und noch größere. Es ist sein verbriefter, niedergeschriebener Wille. Also, wir nahen uns ihm, in uns, und er naht sich zu uns, und der Bereich des Geistes wird sich öffnen, die Herrlichkeit wird offenbar, nicht mehr versteckt als Geheimnis, und die Herrlichkeit Gottes wird viele Heilungen hervorbringen, an dir selber vielleicht oder auch an anderen, wo du betest, wo du Hände auflegst, Wunder werden geschehen. Vielleicht vermehrst du irgendwann auch Brot und Fisch oder irgendwas oder machst Wasser zu Wein, wenn es notwendig ist. Warum auch nicht? Christus Jesus ist ja in uns. Er ist ja da. Und wenn er freigelassen wird, kann das alles geschehen. Okay, wir in ihm und er in uns. Das ist, ich glaube, die einzige funktionierende Antwort auf all die ganzen Herausforderungen und Probleme, die es im Leben gibt. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. In dieser Tatsache, wir in ihm und er in uns, steckt die riesengroße Verheißung. Ja, wir sollen laut Römer 8, 29 dem Bilde seines Sohnes gleichförmig sein. Ich lese mal den ganzen Vers. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also, er hat uns vorherbestimmt, dem Bilde von Jesus gleichförmig zu sein, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Ja, und Jesus ist der Erstgeborene und wir alle sind seine Brüder und Schwestern in dem Fall auch. Brüder und Schwestern, die mit ihm synchron gehen, ja, Hand in Hand. Und das ist eine wunderbare Sache. Und das wird funktionieren, wenn wir ihn in uns entdecken. Okay, da höre ich jetzt auf. Wir beten jetzt alle miteinander. Ihr braucht die Mikros deshalb nicht einschalten. Aber ihr müsst einfach auch mitbeten, dass der Herr uns, der Heilige Geist uns, Christus in uns noch viel mehr offenbar macht. Dass er uns hilft, dass wir da viel mehr doch durchdringen in unseren Geist hinein. Da wo alles schon fix und fertig parat ist, damit wir immer mehr auch ja, Christus ähnlich werden. Denn das ist Gott wohlgefällig. Okay, danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus, was du für uns getan hast, Jesus. Es ist gigantisch, Jesus. Es ist gigantisch, Herr. Und du bist in den Himmel gegangen und bist aber gleichzeitig auch wieder in uns hineingekommen, Jesus. Durch die Wiedergeburt bist du im Geist, in unserem Geist wieder eingezogen. Du und der Vater, Wohnung habt ihr genommen in uns. Es soll viel mehr offenbar werden. Es soll nicht mehr ein Geheimnis sein mit 7 Siegeln, sondern eine Offenbarung einer Tatsache. Jesus, wir wollen, dass du in uns Gestalt gewinnst, dass wir immer dir ähnlicher werden und dass du durch uns lebst, Jesus. Dass du nicht in uns lebst und eingesperrt bist wie ein Kittchen, sondern dass du durch uns freigesetzt wirst, dass du durch uns redest. Dass du durch uns handelst, heilst und befreist, durch uns marschierst, Jesus. Dass du das Haupt und wir die Glieder, die Teile des Leibes sind. Teil des weltweiten Leibes Christi. Mit Vollmacht ausgestattet. Mit Kraft aus der Höhe. Mit großem Glauben. Jesus, du sollst in uns Gestalt gewinnen. Dass der Glaube sich dementsprechend ausrichtet. Dass der Glaube immer wieder sieht und erkennt, im Angesicht von irgendwelchen Problemen, der Größere ist in mir. Jesus ist ja in mir. Was soll mir passieren? Und wir setzen Jesus in uns frei und wir sprechen in seinem Namen sein Wort. Und es wird geschehen, was wir sagen. Und wir legen in seinem Namen die Hände auf, weil wo unsere Hand hinfasst, fasst natürlich auch deine Hand hin, Jesus. Weil deine Hand ist in meiner Hand. Preis und Ehre sei dir dafür, Jesus. Christus in uns, die Offenbarung der Herrlichkeit. Die Offenbarung dieses Geheimnisses und des neuen Bundes. Halleluja. Danke, Herr. Und wir wollen diese Salbung, die in uns ist, freisetzen. Wir wollen sie freisetzen, Herr. So, dass dieser, wie der Dampfkochkessel, der schon voller Druck ist, wo schon fast pfeift, dass der aufmacht und dass diese Kraft aus uns herauskommt und die Heilungswunder geschehen, Herr, so wie es einfach von dir geplant ist, wie es sein soll, Herr. Denn wir glauben nicht, Jesus, dass es dein Plan ist, dass die Christen so kraftlos rumlaufen und so niedergeschlagen, sondern dass die Christen erhobenes Hauptes auf dieser Erde gehen. Ja, mit dem königlichen Mantel, mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet und nicht mit dem Lumpen der Sünde. Die Sünde ist getilgt, die Sünde ist gesühnt, die Sünde ist weg, der Mantel der Sünde, den haben wir ausgezogen, den haben wir weggeschmissen. Wir tragen den Mantel der Gerechtigkeit. Ja, wir haben Christus angezogen. Wir preisen dich, Jesus. Du bist in uns und wir sind in dir. Halleluja. Und ich setze dieses jetzt frei. Ich setze Christus Jesus in uns jetzt frei. Den Heiler setze ich frei. Und sage, jede Krankheit, jedes Gebrechen, jede Schwachheit muss jeden von uns verlassen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Weil der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Er ist mächtiger, er ist fähiger. Der Heiler ist in uns, der Wunderwirker ist in uns. Und wir sind in ihm, verborgen in Christus. Total behütet, bewacht und beschützt. Gesegnet in ihm. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und ich setze diese Segnungen alle frei. Alles, was in den Himmeln für uns vorbereitet ist, ich setze es frei. Synchronisation setze ich frei. In Jesu Namen. Eine mächtige Synchronisation. Eins mit Jesus. Eins mit dem Vater. Eins mit ihm. Halleluja. Eins mit Jesus Christus. Verbunden mit dem Lamm Gottes. Verbunden mit der königlichen Salbung. Synchronisation. In Jesu Namen. Synchronisation. Entscheide dich. Lass Jesus frei. Lass Jesus durch dich leben. Lass Jesus durch dich leben. Entscheide dich dafür. Halleluja. Ich sehe immer noch im Geist ein Gitter, wie ein Gefängnisgitter, wo Jesus noch eingesperrt ist und nicht raus kann. Aber entscheide dich. Öffne. Öffne es. Es ist deine Entscheidung. Du sitzt am Schlüssel. Lass Jesus durch dich leben. Muss jeder für sich entscheiden. Lass Jesus durch dich reden. Lass Jesus durch dich handeln. Genier dich nicht. Da gibt es nichts zu genieren. Dem Evangelium, dem braucht man sich nicht genieren. Du brauchst dich nicht zu schämen, dem Evangelium. Denn es ist Gottes Kraft, heißt es. Für jeden, der glaubt, ist der Gottes Kraft und sie wird freigesetzt. Halleluja. Der Glaube überwindet diese Scheu, diese Furcht, dieses Schämen. Der Glaube überwindet. Er überwindet es. Ja, wenn es aber nicht so funktioniert, wer hat gesagt, dass es nicht funktioniert? Der Feind, der Lügner. Jesus hat gesagt, den Glaubenden werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Sprich, sie werden gesund werden, weil dann fühlt man sich wohl, oder? Das ist das, was Jesus sagte. Was der Teufel sagte, es zählt nicht für dich, für uns. Danke, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Du bist in mir. Du bist in jedem von uns. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind Teil der neuen Schöpfung. Wir leben in Christus und Christus lebt in uns. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das Geheimnis offenbar zu bekommen, zu sehen und zu hören und zu verstehen. So breche ich jetzt das religiöse Joch, das lügnerische religiöse Joch, die falsche Vorstellung, die Lügen der Religion, die falschen eingebrannten Bilder ausgelöscht in Jesu Christi Namen. Der König Jesus lebt in uns. Nimm dir Zeit, denke mal öfter darüber nach, bis du das ins Bewusstsein bekommst, bis dir das klarer wird. Heute hast du es gehört, aber das reicht nicht. Also einmal gehört zu haben, das reicht nicht. Du musst darüber meditieren, nachdenken, dir das bewusst machen, immer wieder. Du wirst, ja, der Feind wird versuchen, dir das auszureden, dir andere Dinge wieder unterzujubeln. Aber lass es nicht aus. Sei wie die blutflüssige Frau so hartnäckig. Wenn ich nur ihn berühre, werde ich vollständig geheilt. Oder egal, was du für ein Problem hast, was Anliegen hast, wenn ich ihn berühre, ja, dann fließt die Kraft. Wenn ich nur diesen Jesus in mir berühre, und das ist möglich, nahe dich zu Gott und er naht sich zu dir. Er kommt dir sogar entgegen. Danke, und jetzt noch einmal eine ganz neue Welle der Offenbarung zu dieser Sache. Eine neue Welle der Offenbarung des Geistes. Christus in uns, die Offenbarung der Herrlichkeit. Empfangt es in Jesu Namen. Empfangt es, seid frei. Seid freigesetzt. Empfangt es, Christus Jesus in euch. Christus Jesus in uns. Empfangt es aus seiner Herrlichkeit, aus seiner Fülle. Halleluja. Damit wir erfüllt werden zur vollkommenen Fülle Gottes. In Jesu Namen.